Herzlich willkommen zum Commander Kompass, den mindestens ersten von einer unbekannten Anzahl an Commander-Podcasts, die es auf Deutsch gibt. Hier, ich bin der Haas Frederik und bin heute mit meinen Co-Hosts Jochen Griedinger.
Hi.
Und Fritz Wespenlaub unterwegs.
Servus miteinander.
Und ja, wir haben heute ein ziemlich interessantes Thema, das ich ganz gerne ansprechen würde. Mittlerweile haben wir bereits über Power-Level gesprochen und einen Weg, seine Decks zu bauen, aber wir haben noch nichts wirklich Spezielles über die Dynamiken vom Deckbau und Spiel selbst gesprochen, was aber heute mit dem Thema von Self-Policing angesprochen wird. Und was Self-Policing ist, dazu kann uns zum Beispiel der Fritz mehr dazu erklären.
Ich mag das, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind gemeinsam unterwegs, obwohl jeder in seinem Zimmer sitzt. Ich bin gerne mit euch unterwegs, Jungs. Und an dieser Stelle auch, bevor wir ins Thema eintauchen, vielleicht noch ein kurzer Shoutout an die deutsche Content-Creator-Szene, wo wir uns jetzt eine schöne warme Aufnahme bekommen haben dieses Wochenende. Insbesondere Shoutout an, würde ich mal sagen, Radio Ravnica, Nackt und Rosa und Herumkommandiert als drei Channels, die wir unseren Hörern auch an dieser Stelle empfehlen können, die wir sehr cool finden und die uns auch ein bisschen, ja, schon am Wochenende Promo gegeben haben. Gut, zum Thema Self-Policing. Was ist das? Was ist damit gemeint? Im Wesentlichen hatten wir in der letzten Folge ja darüber geredet, über Arten und Weisen beim Deckbau, ja, sein Deck vielleicht ein bisschen origineller zu machen oder generell, was uns persönlich beim Deckbau so wichtig ist. Und eine Sache, die wir da schon angesprochen hatten, war das Stichwort Power Level. Und zwar insbesondere die Frage von einem Trade-off zwischen Originalität und zwischen Stärke des Decks. Und da wollen wir heute in der Folge ein bisschen tiefer einsteigen. Insbesondere insoweit es ein Problem wird für Playgroups, wenn es sowas wie ein Wettrüsten gibt. Ich denke, das wird vielen Leuten auch vielleicht vertraut sein. Man tunet sein Deck, man macht es mit der Zeit ein bisschen effizienter, ein bisschen besser. Die anderen ziehen nach und am Ende kann man wirklich da enorm starke Decks bauen im Commander in dem Format, die dann vielleicht aber gar nicht mehr unbedingt so Spaß machen, manchen Leuten zumindest. Und darüber wollen wir heute reden, wie man seine Decks so bauen kann, dass sie auf der einen Seite nicht schwach sind, auf der anderen Seite aber trotzdem alle Spieler zum Zug kommen und es ausbalancierte Spiele gibt.
Kurz gesagt, Self-Policing ist es einfach, sich selbst Barrieren zu setzen, um ein Wettrüsten zu vermeiden. So, und wieso sollte man überhaupt Wettrüsten vermeiden? Ich meine, jeder hat das Verlangen, so sein eigenes Deck stärker zu machen und immer stärker zu machen.
Ja.
Jochen?
Es kommt drauf an. Also ich glaube, es gibt zwei Elemente. Zum einen, man muss nicht neu sein, aber wenn man jetzt der ist am Tisch, der super gerne rumbraut an seinen Decks und der auch mal seltsame Ideen aufbaut, dann will man vielleicht nicht, dass man dann immer, wenn man was ausprobieren will, gleich in einem Level startet, wo man irgendwie nur 2% unter der absoluten CEDH-Grenze ist, weil dann kann man zum Beispiel auch nichts ausprobieren. Und zum anderen werden Spiele, zumindest meiner Meinung nach, wenn man in dieses Wettrüsten reinkommt, auch deshalb weniger spannend, weil die sehr viel geradliniger ablaufen. Auch das geht dann wieder in Richtung CEDH. Nicht, dass das langweilig wäre, ich finde es sogar sehr spannend, aber im normalen Casual Commander will man sich ja irgendwie auch ausleben. Und wenn man jetzt dafür sorgt, durch das eigene Zutun, dass in jedem Spiel in der ersten, zweiten Runde schon die Mana Crypts, die Mana Vaults rumliegen und man genau weiß, jeder hat die Force of Will in der Hand und hebt sich sein Cyclonic Rift auf oder jeder Weißspieler hat eine Teferi's Protection, dann sind halt Situationen zwar immer noch spannend, weil man natürlich gewinnen will und aus der Situation rauskommen möchte als Sieger, aber im Großen und Ganzen muss man das Spiel nicht mehr so gut lesen können, finde ich, weil man aus einem viel kleineren Pool nur noch raten muss, was da jetzt kommt, logischerweise.
Ich würde nicht sagen, dass CEDH-Spiele weniger spannend sind oder man weniger aufpassen muss, im Gegenteil. Also, habe ich das gerade falsch verstanden?
Dann hast du mich nur falsch verstanden, das tut mir leid, wenn es so rübergekommen ist. Ich schaue mir super gern auch Videos von CEDH-Spielen an, weil die super spannend sind. Aber in einem CEDH-Spiel, auch wenn du die nur anschaust, also wenn du das selber nicht spielst, dann wirst du nach ein paar Videos wirst du aber ein Muster erkennen. Zum Beispiel, was man sich offen hält und wie diese Counter-Wars zum Beispiel ablaufen. Und das ist, was ich meinte. Man muss halt das Buch, aus dem man liest, ist dann zwar immer noch ein sehr gutes Buch, weil es halt eine verdammt spannende, auf den Punkt geschriebene Geschichte erzählt, aber es hat dann statt 30 Seiten halt nur noch 5.
Aber eben Kernaspekt ist, dass es 4 Leute da sind. Und wenn du eben, sagen wir mal, einen Spieler hast, der bereits auf diesem Borderline-CEDH-Level ist und die anderen 3 eben nicht, dann ist es extrem frustrierend für die anderen 3 Spieler oder kann auch extrem frustrierend sein für den ersten Spieler, weil dann wird auf ihn komplett eingehakt und er muss entweder noch weiter wettrüsten, dass er eine Chance hat, wieder zu gewinnen, was es aber dann wirklich ins CEDH-Level übergeht, oder die anderen Leute müssen eben nachziehen und ich meine, jemand anders zwingt, Karten rauszunehmen, damit er sein Power-Level erhöht, damit ich Spaß habe, ist einfach nicht unbedingt was in diesem sozialen Format gut ist. Also insbesondere, weil es kann sich ja nicht jeder ein Wettrüsten leisten. Viele Karten sind halt mal budgetbeschränkt oder dann müssen Regeln gemacht werden für interne Proxys und wie die wieder ablaufen. Und ja, ein CEDH-Spieler will grundsätzlich eigentlich nicht mit seinem Deck an den Nicht-CEDH-Tisch sitzen.
Also da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Das ist auch das, wo ich sehe, dass das die sinnvollen Gründe für so eine freiwillige Selbstkontrolle, so wie früher das immer hieß vor den der FSK, oder da gab es doch mal was freiwilliges.
Müssen wir das klären? Müssen wir das jetzt klären?
Also, 3 Gründe, die dafür sprechen, sehe ich. Zum einen, also habt ihr schon gesagt, so einfach eine reine Frage von Budget. So, letztendlich kosten Magic-Karten Geld und je besser und je stärker sie sind, umso mehr Geld kosten sie auch in der Regel. Das kann und will sich nicht jeder Mensch leisten für einfach ein Hobby. Und trotzdem aber eine begründete Erwartung haben, dass wenn man mit seinen Freunden spielt oder wenn man zu einem lokalen Laden geht und dort spielt, man nicht komplett eingemacht wird. Deswegen ist das der erste Grund, warum es sich lohnt, sich in der Gruppe zu verständigen, auf was für eine Art von allgemeinem Powerlevel man spielen möchte. Der zweite Grund ist der, dass selbst wenn Geld keine Rolle spielen würde und alle Leute damit einverstanden sind, das Maximale an Power aus den Decks rauszuholen, dann ist das gut. Nur, was, soweit ich das sehen kann, dann natürlich verloren gehen würde ein bisschen, wäre eine Vielfalt an möglichen Strategien so. Also es gibt bestimmte, ja, verrückte Strategien oder Commander, die in den meisten Commander-Spielen total machbar sind, aber ab einem gewissen Power-Level einfach inhärent eingeschränkt sind. So.
Agro. In CEDH gibt es genau ein Agro-Deck und das heißt Yuriko. Alle anderen Agro-Decks sind einfach nicht wirklich viable.
Ja, genau. Oder das Brian Stoutarm-Deck von Jochen. So. Das ist, glaube ich, so gut, wie ein Brian Stoutarm-Deck sein kann. Aber das ist halt einfach dann trotzdem, es wird nie ein absolut optimiertes Killer-Deck sein im Vergleich zu anderen Sachen, die man bauen kann. So nicht mal im CDH-Bereich, auch einfach, wenn man ein wirklich voll optimiertes Muldrotha-Deck zum Beispiel baut.
Auf jeden Fall. Vor allem ist mein Brian Stoutarm-Deck da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil das stößt ja sogar mit meinem, weil manchmal bin ich ja dann doch etwas seltsam in der Hinsicht und pump richtig viel in dieses Deck rein, aber das stößt halt einfach durch seinen Commander natürlich an eine harte Grenze, obwohl da eine Mana Crypt drin ist und meine Smothering Tithe. Und ich habe, da ist alles drin, was ich brauche. Und im Grunde würde das, wenn das ein anderes Deck wäre, wäre ich dann schon sehr gefährdet, dass ich da die Grenzen nach oben treibe in unserer Playgroup. Aber das ist halt, wird nur dadurch im Grunde ausgehebelt, dass es Brian Stoutarm ist. Und Brian Stoutarm kann mit einer Mana Crypt und Arcane Signet und dem ganzen Kram halt nur trotzdem nur so viel machen, wie Brian Stoutarm machen kann am Ende des Tages.
Es ist halt Premium Chank, aber Premium Chank ist halt auch stark genug für den normalen Tisch. Insbesondere, weil ja jeder, also eines der schönen Dinge an diesem Format ist, dass man eben etwas anderes rausbekommen kann als bei anderen Magic-Formaten. Als Modern-Spieler kann ich zwar zum Beispiel der Deckbrewer sein, ich kann der sein, der Meta-Decks super gut spielen kann, ich kann jemand sein, der extrem gut weiß, wie man Rogue-Decks benutzt oder ein Spezialist für ein Deck, aber es ist immer quasi dieses Competitive 1-gegen-1 als Mentalität. Während das Schöne eben an den Multiplayer-Formaten und vor allem EDH ist, ich kann mich hinsetzen und in einer Playgroup spielen, die möchte halt einfach Zeit miteinander verbringen, ein paar Bier trinken und eine gute Zeit haben und halt, die wollen halt auch ein Spiel, der es eine Stunde dauert oder sonstiges, wo ein Hin und Her passiert. Im CEDH passiert es natürlich auch, aber es ist halt dann trotzdem, hey, wir spielen gleich 4 Runden an den Abend in den 3 Stunden, die wir geplant haben. Oder 2 Stunden vielleicht nur. Wenn 3 Leute reingehen mit diesem Mindset von, hey, lass uns eine schöne Zeit haben, und der eine kommt dann rein mit diesem Mindset von, ich muss euch jetzt fertig machen, dann ist da halt, naja.
Ich meine, das ist ja ein alter Hut, ne? Dass das so oft passiert ist, hat über Jahre hinweg den CEDH-Spielern in weiten Teilen der Commander-Community so einen schlechten Ruf gegeben. Weil viele Leute die Erfahrung gemacht haben, ich gehe in meinen Game Store, ich habe ein Deck dabei, das ich selber für irgendwie okay halte, dann setze ich mich an irgendeinen Tisch und ich werde einfach eingemacht, weil entweder einer oder mehrere der anderen Spieler weit, weit, weit stärkere Decks spielt. Und das Witzige daran ist ja, dass das oft dann gar nicht unbedingt CEDH-Decks sein müssen. Ne? Das sind dann oft Decks, die selber gar nicht so vielleicht die krassesten Decks aller Zeiten sind. Es reicht nur, dass sie besser sind als die anderen Decks am Tisch. So. Und dass danach dann einfach die Frustration bleibt. Irgendwie gab es da jetzt eine totale Disparität und ich hatte keinen besonderen Spaß dabei. Und das muss also ein böser CEDH-Spieler gewesen sein. Das ist ja aber eigentlich das, was die CEDH-Community, glaube ich, in den letzten Jahren sehr glaubwürdig, also wirklich eine gute PR-Kampagne gemacht hat, dass es ihnen eben genau um sowas nicht geht, sondern dass es ihnen darum geht tatsächlich, ja, dass eben der Name Programm ist, also dass es kompetitiv sein soll, also dass es nur dann interessant ist, wenn alle auf demselben Level sind. So.
Weil das ja in die andere Richtung auch funktioniert, also ein CEDH-Spieler möchte natürlich nicht, dass sich erst jemand hochrüsten muss und dann mit seinem Stufe 6 Brian Stout am Deck kommt, weil den will er ja auch nicht als Gegner haben. Der sieht es ja aus der anderen Richtung. Der möchte ja, dass die Leute schon diesen Prozess durchlaufen haben und jetzt da sind und die sind bereit und die wollen jetzt ein hartes, cooles, schnelles Spiel machen.
Genau.
Genau, und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, was ist die Power Level im eigentlichen Spiel, und grundsätzlich sollte eine Änderung des Power Levels mit der Allgemeingruppe eher besprochen werden. Also das kann, und das soll nicht von Individuum ausgehen, aber das ist genau der Grund, weswegen Self-Policing so wichtig ist. Denn diese Wettrüsten sind halt einfach oft involuntär. Wie gesagt, jeder hat so das Verlangen, sein Deck abzugraden, immer wieder abzugraden, doch dann sollte man auch wissen, wann man eine Barriere erreicht hat. Dafür können halt eben eigene, oder beziehungsweise man sollte wissen, wann man Grenzen überschritten hat, und da können einfach Barrieren einen selbst dabei helfen. Und eine der bekanntesten Barrieren ist die sogenannte 70%-Regel. Was es quasi heißt, man nimmt einen Commander, das theoretisch beste Deck, und versucht dann eine Version davon zu bauen, die etwa 70% des Powers hat des Top-Commanders. Und ich habe halt davon meine eigene Version ist, ich möchte, dass, wenn ich mich mit einem Deck an den Tisch setze, dass ich gewinnen kann, aber nicht, dass es unspaßig wird. Das sind zwar zwei sehr persönliche Meinungen, aber ich frage auch oft die Leute als quasi einen Zensus dafür. Und ich weiß, hey, das war jetzt vielleicht nicht der coolste Weg zu gewinnen mit Cardena, wenn ich den 5. Overrun caste und dann habe ich mein Deck halt später umgebaut. Dann ist mir nämlich aufgefallen, hey, das Deck ist vielleicht zu stark optimiert auf diesen Overrun-Aspekt.
Das gibt's ja auch das wieder andersrum. Wir hatten das in unserer Playgroup zum Beispiel, dass jemand neu angefangen hat, aber der halt sehr kompetitiv ist. Also der möchte dann auch mit dem entsprechenden Kleingeld nicht direkt einfach nur so ein Precon haben und da so 3 bis 10 Karten austauschen, sondern sich dann schon eigene Decks bauen und auch Inspirationen holen. Der hat dann aber auch immer sehr offensiv gefragt. Und bei dem war es dann halt so, dass wir quasi als Gruppe zusammen mit ihm dran gearbeitet haben, dass er da hochkommt. Weil man hat bei dem zum Beispiel schon gesehen, der hat ein Chulain-Deck sich dann gebaut und der hatte die richtigen Ideen, aber im Grunde hat er keine Finisher und so gehabt. Und damit das Spiel dann für alle spaßig wurde wieder, mussten wir ihm halt ein bisschen helfen, dass er auch was machen kann aus seinem Potenzial. Weil es kann ja genauso frustrierend sein, wenn du ein Deck hast, das zwar gerade richtig abgeht in der Runde und dann ist auch der Zug 20 Minuten lang, aber es geht halt auf so einem niedrigen Level ab, dass es dann doch nicht gewinnt. Aber die 20 Minuten sind trotzdem weg. Deswegen haben wir da quasi als Gruppe, wir haben ihm geholfen, wir haben ihn so ein bisschen bei diesem, war dann kein Wettrüsten, sondern es wäre mehr so ein unter die Fittiche nehmen. Aber das ist ja, was du gesagt hast, dass man halt drüber sprechen muss. Das ist nämlich, würde ich auch sagen, das Allerwichtigste bei der Art von Balance.
Das ist vielleicht ein guter Moment für einen kleinen Exkurs. Und zwar, also ich denke, es ist jetzt schon ein bisschen rausgekommen, dass ein ganz zentrales Element dessen, wovon wir heute reden, einfach eine gute Kommunikation zwischen den verschiedenen Spielern und Spielerinnen am Tisch ist oder in der Gruppe. Das gilt natürlich ganz allgemein für Commander oder überhaupt für zwischenmenschliche Aktivitäten, dass Kommunikation immer gut ist, in Commander nochmal ganz besonders wichtig. Wie redet ihr, wenn ihr über Power Level redet? Weil das ist ja auch so eine alte Frage. Das können wir vielleicht ganz kurz anschneiden als Topic. Es gibt ja diese bekannte, ja, von 0 bis 10 Skala, wo dann die allermeisten Leute sich irgendwie zwischen 7 und 8 anordnen und dann trotzdem aber die Decks sehr, sehr unterschiedlich sind. Wie macht ihr das?
Es ist halt ein bisschen schwer, insbesondere bei meiner Gruppe gerade, weil wir haben quasi mehrere Fraktionen mittlerweile und wir haben eben einen Spieler, guter Freund von mir, der ein bisschen das Power-Level angehoben hat, aber wir sind alle mitgegangen, mehr oder weniger. Aber ich muss auch sagen, das war mehr oder weniger bei ihnen auch involuntär, auch wie ich ihn quasi zum Format eingeführt habe. Als wir nämlich Commander angefangen haben, kam gerade die Precons von 2018 raus, glaube ich, mit Saheli und wie hieß der Esper? Aminatu. Und ich habe ihn eben einen Aminatu Flicker Reanimator Deck gebaut und selbst wusste ich bereits, hey, da sind vielleicht ein paar limitierende Faktoren, die ich einbaue. Ich habe ihm das Deck, die Deckliste gegeben und natürlich das Erste, was er halt macht, ist, er versucht es halt zu optimieren, weil das ist eben diese natürliche Reaktion, hat auch noch einen anderen Kumpel mit dazu geholt. Und dann wurde dieses Deck, was eh schon vielleicht ein bisschen stärker war, als ich ursprünglich gedacht habe, halt extrem stark. Und dann hat er es halt noch mehr optimiert. Und das ist dann eben bis zu dem Zeitpunkt gekommen, wo alle drei Leute immer auf ihn eingehaut haben. Und dann hat er selbst gemerkt, warte, ich muss das wieder runternehmen. Und grundsätzlich haben wir mittlerweile so diese, hey, wenn es uns zu viel wird, dann hauen drei Leute auf einen ein.
Also das heißt, ihr reguliert das dann häufig einfach durch das, wie die Spiele selber
laufen? Durch Gameplay selbst, ja.
Okay. Wie ist das bei euch, Jochen?
Das ist ganz ähnlich, weil bei uns, glaube ich, noch nie die Diskussion, also in Zahlen aufgekommen ist, was jetzt ein Deck kann oder wo sich es positioniert, sondern dass sich eher entweder durch die Art, wie sie sich, also dass wir sie kennen und wie sie sich spielen, dass sich das da einrenkt und irgendwie einrichtet. Oder, das finde ich immer ganz lustig, durch den Spieler selber. Wir haben zum Beispiel jemanden, von dem weiß auch jeder, der spielt super fair und der spielt auch wirklich ein extrem sauberes Magic. Also das, da an der Stelle mal Bewunderung für den guten Herrn. Der spielt so schönes, sauberes Magic. Ich weiß aber auch, der spielt das bei sich daheim. Spielt der in der CEDH-Gruppe. Und wenn der sagt, er möchte jetzt mal ein besseres Deck von ihm ausprobieren, dann weißt du halt, in welche Richtung das geht und weißt es direkt. Es ist jetzt nicht so, dass der totale Jank-Decks hat. Seine Decks sind alle in einem relativ hohen Bereich, aber da gibt es deutlich welche, die ich jetzt mal unter spaßig zusammenfassen würde und dann halt, ja, ich würde jetzt gern mal was ausprobieren, irgendwie, was war es, Emry, Lurker of the Loch, aber da muss ich euch gleich sagen, das habe ich letztens schon mal in Bezug auf meine andere Playgroup gebaut und dann weißt du direkt, ah, okay, wahrscheinlich werden wir zusammenhalten müssen.
Das heißt aber auch bei euch, ein wichtiges Element ist dann, das reguliert sich dadurch, dass ihr euch gegenseitig relativ gut kennt und dass ihr regelmäßig miteinander spielt, ne? Und ja, das ist ja ohnehin auch meistens so ein bisschen unsere Perspektive hier, ist mir jetzt aufgefallen bei unseren letzten Folgen. Und ich finde das gar nicht schlecht, wir reden sehr stark aus der Perspektive von Leuten, die eine stabile, feste Playgroup haben. Und da wollte ich jetzt mal, sagen, ergänzend was erwähnen, was auch vielleicht interessant und lohnenswert sein kann für Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, die keine feste Playgroup haben und die sich eben Gedanken machen, wie gehe ich rein, wie gehe ich um mit dieser Frage vom Powerlevel mit neuen Leuten, mit denen ich irgendwie zusammenkomme. Ja, ich bin vielleicht umgezogen oder ich gehe in ein großes Game Store und treffe Leute, mit denen ich davor noch nicht gespielt habe. Und ich hatte diese Situation vor kurzem, weil ich eine Weile lang in Paris gelebt habe. Was ich für mich einfach festgestellt habe, die Konversation über Power Level am Anfang zu führen mit irgendeiner Zahlenskala oder zu sagen, meins ist irgendwie CEDH oder knapp unter CEDH oder whatever so, da passieren einfach enorm viele Missverständnisse. Und was viel besser ist in meiner Erfahrung, ist konkrete Sachen, konkrete Aussagen über sein Deck zu machen, ne? Also mein Deck möchte so und so gewinnen. So, wenn du nichts machst, um zu interagieren, dann kann ich mit diesem Deck in der Runde 8 gewinnen. Oder ich kann in der Runde 5 gewinnen, wenn es gut läuft. Oder ich gewinne gerne mit einer Infinite-Combo. Oder mein Deck ist sozusagen, also konkrete inhaltliche Aussagen zu machen. So, ich gewinne, indem ich mit Kreaturen angreife und so weiter und so weiter. Und das ist was eine sehr guten, also womit ich gute Erfahrungen gemacht habe für diese Konversationen vom Power-Level. Innerhalb von der Playgroup mit dem Wettrüsten ist das dann nochmal eine andere Sache und da können wir jetzt gerne zu dem Thema zurückkommen, wie man auch Decks baut, um sie auf andere Leute anzupassen. Aber das wollte ich nur kurz einwerfen, vor allem für diejenigen, die uns zuhören und die keine dauerhafte Playgroup haben, auf die sie sich verlassen können. Dass das ein guter Approach zu solchen Gesprächen ist, meiner Erfahrung nach.
Ich habe auch vor kurzem eine neue Playgroup gefunden. Einer der großen Dinge ist halt, die bauen sehr gerne extrem starke Decks, aber, und jetzt kommt nämlich so eine wichtige Regelung, die wir haben, in der Playgroup sind Tutors nicht erlaubt. Quasi, oh, okay, das ist in der Playgroup eine gesamte Regelung. Und ich weiß nicht, wie, also ich bin eigentlich schon nicht komplett anti-Tutor, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Deck stärker zu machen, aber zum Beispiel dafür ein bisschen Konsistenz opfern. Das ist, finde ich, das mache ich ganz gerne, indem ich bloß ein, zwei Tutors spiele für wirkliche Antworten, wenn ich sie benötige und dafür mehrere starke Effekte spiele. Während viele Leute sagen, hey, ich versuche lieber die Budget-Version und schwächere Effekte zu spielen, aber dann spielen sie halt 6 bis 7 Tutoren, um Combo-Pieces zu finden, um noch mehr Antworten zu haben oder eben gewisse Key-Pieces zu spielen.
Das ist was, was ich in meinen Decks zum Beispiel tatsächlich auch mache, aus reiner Selbstbeobachtung heraus, weil, also wir hatten ja schon die Folge, dass ich kein Schwarz spiele und das, da habe ich ja auch schon kurz drüber gesprochen, dass wenn man Schwarz spielt, was gäbe es für einen Grund, nicht all die guten Tutoren zu benutzen? Aber das lässt sich ja auch auf andere Bereiche von Magic übertragen. Ich hatte zum Beispiel in einem Ravnica-Booster war diese Primespeaker Vanifar drin, die im Grunde ja immer dir Kreaturen raussuchen kann. Und jetzt kenne ich mich gut genug, dass ich natürlich theoretisch gesehen, wenn ich da abends da sitze und mein Deck baue, da lege ich mir Sachen zurecht, Kombo-Möglichkeiten, alles Mögliche. Aber wieso sollte ich nicht in jeder Situation immer einfach die beste Möglichkeit aus dem Deck ziehen? Das heißt, der Tutor, also in dem Fall ist der Commander der Tutor, aber es geht ja auch generell, der macht das Deck nicht nur stärker, sondern auch langweiliger. Und deswegen finde ich das eigentlich super nachvollziehbar, wenn man an der Stelle da mal selber bei sich eingreift. Weil man zum einen hat man ein super Werkzeug, finde ich. Das hat ja Freddy schon gesagt. Tutoren sind halt, die sind halt geil. Da geht ja kein, die sind halt einfach gut. Aber zum anderen kann man sich selber vielleicht ein bisschen mehr Spielspaß mit einbauen.
Ja, ich kann da aus meiner Erfahrung auch was ganz Lustiges, eine ganz lustige Beobachtung dazu beisteuern. Bei mir ist es ja so, also ich habe aktuell vielleicht 15, 16 Decks noch in Paper, die ich allerdings nicht alle gleich viel spiele. Und einige dieser Decks sind sehr alt, ja, und die sind noch aus der Anfangszeit, wo ich angefangen habe mit Commander, 2013, 14, 15 rum, und haben sich dann an einem bestimmten Punkt fast nicht mehr verändert. Und andere dieser Decks sind sehr neu, die ich erst vor, gut, mittlerweile auch schon wieder einem Jahr, aber für mich ist das neu, ich bin mittlerweile alt, gebaut habe. Und das Interessante ist, dass ich sehen kann, dass bei diesen älteren Decks noch viel mehr Tutoren drin sind, obwohl ich Sachen wie zum Beispiel Tooth and Nail mal rausgenommen habe, weil mich das in einem Deck so gelangweilt hat, dass ich mit Tooth and Nail immer genau auf dieselbe Art und Weise gewonnen habe. Und trotzdem ist es so, dass quasi in diesen früheren Decks, die noch ein bisschen optimierter gebaut sind, einfach noch mehr Tutoren drin sind und in den neueren Decks fast keine mehr drin sind, weil sich meine Präferenzen einfach geändert haben, weil ich mit der Zeit gemerkt habe, ich persönlich habe einfach nicht so Interesse daran, an dieser Konsistenz, sondern ich habe mehr Interesse an der Abwechslung, wenn ich Magic spiele.
Du hast auch eine ziemlich interessante Beziehung zu Infinites. Also damals, als ich dich kennengelernt habe, warst du komplett gegen Infinite. Dann hast du eine teilweise mal ausprobiert, hey, ich mach's ja Infinite, wenn sie gute Karten im Deck sind, aber ich mach's nur, waren es 10 oder 5 Mal einen Loop?
Ach so, so aktiv, also bewusst habe ich das nie gemacht. Es kann sein, dass wir da mal drüber geredet haben.
Da waren wir bei dir am Tisch und du hast gesagt, hey, ich hab's übrigens geändert und dann hast du eine Infinite gehabt und hast gesagt, gut, ich mach die jetzt 5 Mal.
Ja, okay, das kann sein, dass das war, dass sich dann eine Infinite eingeschlichen hat in mein Deck, ne? Also man kann das ja nicht immer vermeiden, dass man nicht doch zwischen irgendwelchen, also mir geht das manchmal so, ich baue mein Deck, ich versuche bewusst auf Infinite-Kombos zu verzichten, die Gründe dazu sage ich gleich, und dann stelle ich aber doch fest, dass irgendwelche Karten, die ich halt reingetan habe, weil sie gut sind, also beispielsweise in meinem Pramikon-Flicker-Deck habe ich natürlich den Dockside Extortionist drin, weil der ist halt gut so. Und wenn man den flickern kann, ist er noch viel besser. Und gleichzeitig habe ich sowas wie die Mist-Meadow-Witch drin, die halt immer und immer wieder Kreaturen flickern kann. Und das ist halt einfach eine Infinite-Mana-Kombo. Was dann mir relativ schnell klar geworden ist, als ich das erste Mal mit dem Dockside Extortionist gespielt habe. Und da ist es dann so, dass ich halt selber einfach sage, ich habe jetzt kein Interesse daran, mir 200 Billiarden Gold-Token zu bauen, sondern ich grenze mich sozusagen, das ist sehr selten, dass ich das mache, aber in diesen Fällen mache ich das dann. Ich tue so, als ob das jetzt quasi nicht unendlich möglich wäre, aber trotzdem sehr, sehr stark ist. Also das ist dann immer noch ein Problem für meine Gegner, weil dann habe ich halt 50 Gold-Tokens anstatt 10.000 Milliarden. Aber es ist nicht mehr ganz so absurd so. Und der Grund, warum ich persönlich einfach keine Infinite-Kombos mag, ist, dass ich diejenigen Spielverläufe am spannendsten finde, wo sich die Board-States der verschiedenen Spieler auf eine Art und Weise aufeinander beziehen, die wirklich immer wieder was Neues ist, ne? Die aufregend ist, wo man eben aufpassen muss, was machen die anderen Leute, wie viele Handkarten haben die, was haben die im Friedhof und so weiter und so fort. Und in meiner Erfahrung sind viele Infinite-Sieg-Kombos, also wirklich jetzt nicht nur ich mache mir Infinite-Mana, sondern ich gewinne dann auch irgendwie damit, halt einfach sehr solitärmäßig so. Da lege ich dann meine 5 Karten ans Board und dann habe ich gewonnen so. Und es ist vollkommen egal, ob jetzt alle anderen Spieler ein komplett unzerstörbares Board haben und 10.000 Leben oder so. Und das finde ich persönlich einfach, das ist einfach was ich selber einfach nicht interessant finde. Und das ist definitiv eine bewusste Selbsteinschränkung vom Powerlevel her, die ich in meinen Decks habe. Und ich denke, da bin ich auch eigentlich eher im Mainstream. Also viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, sehen das ganz ähnlich.
Interessanterweise hat der, nur ganz kurz, der Richard Garfield hat ja in seinem neuesten Spiel, ich weiß gar nicht, neuestes oder neueres, in Keyforge, hat er ja sogar eine Regel drin, dass wenn ein Effekt beliebig oft machbar wäre, dann darf er maximal 6-mal eingelöst werden. Und selbst in diesem Spiel gibt es, theoretisch gesehen, weil die Decks zufällig zusammengestellt sind, gibt es wahnsinnig brutale Infinite-Kombos. Also die sind dann per se nicht Infinite, per Definition, aber die sind im Grunde das Gleiche.
Aber du wirst dann 6-mal denken und dann kannst du 6-mal bouncen.
Genau, also wenn du irgendwas 36-mal machen kannst, ist halt in dem Format dann das Gegenstück zu einer Infinite-Kombo. Also es ist selbst für den Großmeister ist es offenbar schwierig, teilweise das Potenzial zu erkennen, wie da Karten interagieren.
Ich meine, das ist eigentlich ganz lustig, weil wir von Anfang an vom ersten Magic Set Show verschiedene krasse Kombos hatten. Nicht unbedingt Infinite, aber es gibt einen Grund, wieso sich Channel Fireball Channel Fireball nennt. Aus den Gründen, weil die Karten Channel und Fireball jemanden für 20 Mal in die ins Gesicht treten.
Richtig.
Habt ihr eigentlich noch besondere Regelungen? Weil ich habe nämlich noch etwas dazu.
Ja, sag.
Es ist super wichtig, dass man, wenn man sich Regeln setzt und auch diese Regeln mitteilt, dass man die dann auch einhält. Und das hört sich jetzt teilweise komisch an, aber das ist einer der Gründe, wieso ich Teferi's Protection so sehr hasse. Mein Bruder hasst Extra-Turns. Gleichzeitig greift er an, spielt Teferi's Protection, hat eine Runde Protection und fast sowas wie einen effektiven Extra-Turn bekommen, weil er für eine Runde quasi unantastbar war, bis er wieder am Zug ist. Es ist zwar jetzt nicht direkt ein Extra-Turn, aber im richtigen Board kann es genauso stark sein. Und die gleichen Effekt erzielen sogar. Vielleicht sogar noch stärker, indem du zum Beispiel einen gegnerischen Boardwipe ziehst und dann der Einzige bist, der noch am Leben ist. Und teilweise, ja, es ist noch krasser als ein eigentlicher Extra-Turn-Effekt. Und viele Karten sind so in diesem Zwielicht, wo, hey, die Karte macht nicht das. Sie ist kein strikter Tutor, sie ist kein strikter Extra-Turn, sie ist Extra-Combats sind oft wie Extra-Turns in einem Combat-Focus-Deck. Ja. Und dann sagen sie sowas, aber dann sind halt so viele Effekte teilweise drin mit 4, 5 extra Combat Spells und einem Relentless Assault, dass man eigentlich fast davon ausgehen kann, hey, was du effektiv machst, ist, du sagst, ich darf keine Extra-Turn spielen, aber was du effektiv machst, ist ein Extra-Turn.
Was du sagst, was wichtig wäre bei solchen Sachen, ist, dass man das dann weniger winkeladvokatenmäßig genau sozusagen wortwörtlich nimmt, sondern den Geist hinter so einer Regelung bedenkt. Ne? Also dass man sich einfach, dass alle Leute alle beteiligten Menschen an dieser Spielgruppe, an dieser Playgroup, da ehrlich mit sich sind und sich überlegen, auf was für eine Art von Commander haben wir Lust? Wollen wir eben sowas haben, dass jemand 20 Minuten, 30 Minuten Effekt und Turn aneinander reiht oder nicht? Und wenn alle sagen, wir wollen das nicht, dann gilt das nicht nur für Spells, wo draufsteht, ein Spieler deiner Wahl nimmt einen extra Zug nach diesem, sondern eben auch für sowas wie zum Beispiel, würdest du jetzt sagen, für zum Beispiel Teferis Protection, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also in vielen Decks funktioniert die Karte so. Und das ist halt, weswegen das schwer ist, weil in manchen Decks ist das quasi noch mehr.
Ich meine, das Problem dabei ist natürlich dann wieder, und ich meine, da kommen wir jetzt wieder auf dieses Thema Kommunikation zurück, ne? Wie entscheidet man sowas, ne? Und bei sowas ist es halt dann schon oft auch einfach die Frage, dass es, also das, oder das Problem bei sowas ist oft, dass Leute sowas sehr unterschiedlich wahrnehmen. Vielleicht von meiner Seite aus eine Erinnerung an mit meinen engsten Freunden, mit denen ich schon seit 10 Jahren immer wieder gemeinsam Magic spiele, da haben wir oft die Debatte gehabt, sollten wir fixe Regeln einführen, also beispielsweise sowas wie eine Behelfsregel, Länder sind unzerstörbar, es sei denn, sie haben Fähigkeiten, die kein Mana machen oder die mehr als 3 Mana machen, beispielsweise. Oder aber sollten wir uns auf einfach sowas wie ein Gentleman's Agreement berufen, wo dann jeder freiwillig sich selbst einschränkt. Und ich war immer der Einzige, der für das Gentleman's Agreement war, weil alle anderen haben gemeint, das ist viel zu weich und da kann man sich dann nicht drauf verlassen. Und wenn ich, so war dann immer das Argument, wenn ich ein Deck baue, dann brauche ich Erwartungssicherheit und dann möchte ich klare Regeln haben, die wirklich sozusagen wasserdicht sind und nicht das Risiko haben, ich baue das dann irgendwie und am Ende sagen die anderen Leute, aber irgendwie das Gentleman's Agreement hätte ich jetzt so und so gesehen.
Ja, deswegen finde ich solche harten Regelungen eigentlich auch nicht super. Also das ist auch in meiner
Art... Die wären ja genau für die harten Regelungen gewesen. Genau aus dem Grund. Verstehst du, die wären genau gegen die Gentleman's Agreement, weil das zu wischiwaschi wäre.
Weil das keinen Interpretationsspielraum dann bietet.
Genau.
Wenn man sagt, Länder sind unzerstörbar, dann ja, sind sie halt
genau
unzerstörbar.
Genau, das ist halt der Grund. Aber weswegen ich das meinte mit dem Self-Policing und dass man selbst einhalten muss, ist, wenn jemand sagt, hey, ich möchte keine Extra-Turns und dann spielt er effektiv Extra-Turns, dann fühle ich mich als anderer Spieler natürlich, hey, wieso sollte ich sie dann nicht spielen? Weißt du? Und dann bin ich der vielleicht diese Extra-Turns auflöst und dann wird der andere, hey, Extra-Turns sind unfair. Dann hat man ein Problem, weil da versteht man das Power-Level von seinem eigenen Decknet und von den Effekten, die man spielt. Und das ist einer der Gründe, wieso es immer zu so einem unsichtbaren Wettrüsten kommen kann. Und vor allem, man muss sich selbst dabei ertappen oder andere dabei ertappen. Weil wenn ich jetzt jemand Relentless Assault und ich spiele in meinem Paco und Haldan Deck Seize the Day oder Carpe Diem, wie es ja auf Deutsch heißt, die gibt mir quasi 2 extra Combats. In dem Deck ist es fast ein extra Turn. Und die ist wahnsinnig, wahnsinnig stark. Aber noch niemand hat was dagegen gesagt. Aber ich muss vorher sagen, hey, ich habe eine einzige Temporal Mastery in den Deck. Und dann, extra Turns mag ich nicht. Aber niemand sagt was gegen die andere Karte, die eigentlich genauso stark ist in den Deck. Vielleicht sogar noch stärker.
Also ich würde da auch, wenn ich mit 9 Leuten spiele, würde ich den generell, also es ist auch nicht nur bei Magic, das handhabe ich auch sonst im Leben so, ich gebe ihm bei dem ersten Mal dann immer noch den Benefit of the Doubt. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel mit einem Yawgmoth-Deck gegen mich spielt und mir sagt, er hat keine Infinite-Kombos drin und dann hat er aber eine übersehen, weil es ist ja zum Beispiel bei diesem speziellen Commander schon sehr, sehr leicht, Infinite-Kombos einzubauen. Mhm. Dann werde ich ihm das nicht übel nehmen beim ersten Mal, weil man sieht es ja, dass es passiert ist. Und wenn der halbwegs glaubhaft mir versichern kann, oh, das ist halt, das wollte ich tatsächlich nicht. Selbst wenn er dann gewinnt, ist es für mich nicht so schlimm. Aber wenn Leute dann, nachdem man kommuniziert hat, immer noch weitermachen, das ist ja, was Fritz vorhin angesprochen hat, dieses Winkeladvokatentum, dann wird man halt der eine Spieler sein, ja, ich weiß nicht, da werden die Leute halt entweder keine Lust haben, gegen einen zu spielen, oder man wird sofort... Ihnen in die
Rippen treten.
Ja, genau, man wird dann sofort rausgenommen und dann hat man ja auch keinen Spaß mehr. Ich meinte nur, wenn man ehrlich ist, dann ist es halt besser für alle am Tisch.
Ja, ich denke, da kommt man auch einfach dann weg von dem reinen, von der Frage, wie balanced man seine Decks, ja, was gibt es da für Restrictions, die man haben kann. Das ist dann einfach eine Frage von einfach so ganz basaler zwischenmenschlicher Interaktion und von sowas
wie eben... Das ist Self-Policing. Das ist das Thema der heutigen Folge.
Ja, aber nicht ganz. Es gibt ja zwei Arten. Das eine Szenario ist dass die Kommunikation in der Gruppe erfolgreich war und die Leute haben sich darauf geeinigt, wir möchten jetzt das und das spielen und das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und dann richtet man sich danach und dann kann man sich wiederum auf unterschiedliche Arten danach richten. Das andere ist, dass man sich auf was einigt und dann unilateral von manchen Leuten diese Einigung nicht akzeptiert wird. So. Und das ist einfach eine Frage von dem grundlegenden Social Contract im Commander, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so sagen. Das eine ist halt, wenn man es mal hart nimmt, lügen. Und das andere wäre einfach vorher absprechen und gemeinsam eine spaßige Umgebung aufbauen.
Genau, und wenn diese spaßige Umgebung dann, wenn es da dann sozusagen Missverständnisse gibt oder man aus Versehen eine Infinite-Kombo hat oder es auch meinetwegen sowas gibt wie einfach einen Meinungsunterschied, ist jetzt Teferis Protection sowas wie ein Extra-Turn-Spell oder nicht, darüber kann man ja diskutieren und trotzdem sozusagen sich ehrlich verhalten, aber schwierig wird es immer dann, finde ich, wenn dann der Punkt kommt, dass man sagt, okay, der andere ist jetzt irgendwie blöd, so dem zeige ich es jetzt und jetzt baue ich ein extra starkes Deck, damit der mal sieht, wie sich das anfühlt. So, das ist was ich sehr oft in Internetforen lese,
das
was wohl in
selten.
Vielen Playgroups passiert, glaube ich, oder vielleicht eher, keine Ahnung, vielleicht eher bei jüngeren Leuten, weil ich habe immer das Gefühl, so das ist was, wenn man eine gewisse Lebensreife hat, passiert das seltener. Aber was doch ein uraltes Thema ist bei allen Spielen, so nicht nur bei Magic, so wie kann man unterscheiden zwischen Spiel und wann wird aus irgendeiner Frustration dann ein Ernst, den man dann in das Spiel mit reinträgt. So. Und das, glaube ich, sollte einfach man ganz generell vermeiden.
Genau. Und eine Sache, die ich noch unbedingt klären möchte. Oh. Budget-Restriktionen können vielleicht als erstes als super Idee dienen. So, hey, ich baue ein Budget-Deck oder ich stelle mir einen 60-Euro-Budget für dieses Deck und kaufe mir dann was auf Cardmarket oder ich nehme ein Pre-Constructed-Deck und mache daraus dann XXX, was auch immer. Es funktioniert. Das Problem ist, manche Budget-Decks sind wahnsinnig stark. Und wenn man dann sagt, hey, ich mache mir ein 50-Euro-Deck und ich nehme Teshar, ja, scheiße, dann hast du ein 50-Euro-Teshar-Deck und das Ding infindet dir trotzdem alle weg und ist wahrscheinlich das stärkste Deck am Table.
Ja, sehr guter Punkt.
Mein Paco- und Haldan-Deck kostet aktuell, ich schätze mal, 300 bis 400 Euro, weil das sind alle Karten drin, die ich quasi so angesammelt habe und die ich halt mal spielen wollte. Ich kann aber für 200 Euro ein fokussiertes Borderline-Budget-CEDH-Deck damit bauen, mit der Leveler-Thassa-Kombo, wenn ich möchte. Und das Deck wäre billiger.
Du siehst es ja genau an dem Deck, wo die beiden rauskommen, schon, wo das Problem ein bisschen ist, wo man sich selber echt zusammenreißen muss, weil die kommen ja aus dem Kalamax-Deck. Und Kalamax musst du mit nur einem Copy-Spell ausrüsten. Und dann ist er halt Infinite. Und es gibt einen Grund, warum der nicht drin ist.
Genau, oder halt der Ral Sarek, der auch leicht Infinite geht und der 30 Cent kostet oder so.
Was sind denn dann eure Lieblingsvarianten, wenn ihr euch überlegt, okay, ich möchte jetzt ein Deck bauen, ich habe ein bestimmtes Power-Level im Kopf vielleicht, was mir Spaß macht, eine Kombination aus dem, was ich vielleicht finanziell ausgeben möchte, was meine Präferenzen sind für wie so ein Spiel läuft. Macht ihr das immer einfach dann, dass ihr rein das Deck so baut, wie ihr wollt? Oder ist es dann so, dass wenn ihr dann feststellt, dieses Deck verliert nur die ganze Zeit, dass ihr dann doch aufrüstet? Oder redet ihr dann mit den Leuten? Oder habt ihr das Glück, dass es meistens von vornherein dann ausgeglichen ist vom Power-Level her mit dem, wie ihr spielt und eigentlich alles in Ordnung ist?
Also ich rüste dann schon auf, wenn ich bemerke, dass ein Deck viel zu schwach ist. Ich hatte zum Beispiel bei, ich glaube, mein allererstes nach Brian war ein Ritterdeck. Das war halt einfach zu schwach. Also dem hat einfach alles gefehlt, was man braucht, damit dieses Deck irgendwas kann. Dann habe ich es ein bisschen aufgebessert. Es war letztlich, es gibt es jetzt nicht mehr dieses Deck aus gutem Grund, denn man kann das halt nur bis zu einem gewissen Grund, bis zu einem gewissen Level auch pushen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass es an meinem Deck liegt, also dass ich, wenn ich jetzt sehr gut gespielt habe, aber immer, sagen wir mal, Dritter werd, dann finde ich, spricht auch nichts dagegen, dass man ein bisschen sein eigenes Power-Level anhebt, weil dann sieht man ja auch in der Gruppe, okay, die anderen sind jetzt vielleicht nicht mega überpowered, die haben vielleicht gar keine super teuren 90-Euro-Zaubersprüche drin, aber ich habe vielleicht einfach den ein oder anderen Zauberspruch nicht, der mir helfen würde in der Situation. Dann sollte ich mir vielleicht, wenn ich das Deck behalten will, ich kann es ja immer noch auflösen, aber wenn ich es behalten will, sollte ich vielleicht auch ein bisschen hochpushen, und zwar nur für mich selber, nicht weil ich die anderen fertig machen will.
Also gar nicht, dass du unbedingt sagst, du möchtest das stärkste Deck sein am Tisch oder so, oder das Maximale rausholen, sondern nur, du möchtest dein Deck so anheben auf das Level, was du in deiner Wahrnehmung das durchschnittliche Level in der Gruppe ist.
Genau, ich möchte nicht das Gefühl haben, nach jetzt sagen wir mal 3 Abenden, wo ich immer mit einem neuen Deck hingekommen bin, dass dieses Deck wirklich am untersten Level von dem kratzt, was da halt möglich ist, weil ich vielleicht irgendwas nicht drin habe oder weil ich, was weiß ich, aus irgendwelchem Grund das Deck so oder so gebaut habe, denn letztendlich muss einem ja jedes Deck Spaß machen. Und da wird man ja ganz menschlich vermutlich dann irgendwann auf den Trichter kommen, dass man da was ändern muss.
Ja, genau. Während die Folge veröffentlicht wird, wurde ja auch schon die Deckbuilding-Folge veröffentlicht. Und ich möchte das ganz gerne als Segue nehmen zum letzten Thema. Ich baue sehr gerne Decks mit halt einer gewissen Kerninteraktion oder einem Kerngedanken. Und es gibt ja dieses Sprichwort Restriction breeds creativity, also Barrieren fördern Kreativität. Und das funktioniert auch andersrum. Dadurch, dass ich mir selbst quasi eine spezielle Interaktion als Barriere nehme, wie jetzt ja zum Beispiel mein Alela-Deck mit Historics und Counter runternehmen, habe ich ja schon einen Limiter gesetzt an das, was möglich ist in dem Deck. Und habe ich eher ein Problem, diese Nischeninteraktion zum Kern zu machen, dass ich eigentlich mich mehr oder minder selbst reguliere. Und wenn es funktioniert, oder beziehungsweise ich habe sehr viele Deckleichen, das muss ich jetzt mal sagen, aber wenn ich ein Deck behalte, wenn ich weiß, hey, da funktioniert was, dann funktioniert es meistens genau richtig, weil ich halt so lange am Tunen bin mit den einzelnen Decks, dass A, die Strategie funktioniert und B, dass es eben entweder nicht zu stark oder zu schwach ist, dass ich das fast natürlich mache dadurch.
Ah, okay. Also das heißt, da de facto mit den Leuten, mit denen du dann spielst, ist es meistens so, dass du am Ende das Gefühl hast, das hat jetzt gepasst und du musst dich gar nicht so sehr self-policen in Anpassung an das, wie die Spiele laufen, weil das von vornherein, so wie deine Decks du gebaut hast, sie schon gepasst haben mit den Decks, mit denen du dann gespielt hast.
Oder eben etwas wie dieses Alela-Deck, das ja doch Win-Conditions das Problem hatte, wenig Win-Conditions zu haben. Und ich bin dann an diesen Punkt gestoßen, dieses Konzept ist zwar super, ich habe andauernd einen Haufen Karten und es sieht super stark aus. Ich kann aber nie den Sack zumachen, es sei denn, ich greife eben auf was zurück, wie eben Infinite oder solche starken Interaktionen oder Kombos, die einfach zu früh den Sack zumachen. Und ich habe einfach keinen Weg gefunden, wie ich selbst damit zufrieden war. Hey, ich möchte, dass diese Historics als Ziel sind. Und als ich gemerkt habe, hey, das ist nicht mehr das Ziel vom Deck, habe ich die Karten wieder auseinandergenommen. Und das ist jetzt erst einmal als Deckleiche dort. Und ich spiele das in ein anderes Deck. Aber ich habe trotzdem interessante Dinge mitgenommen während dem Deckbau, um mein Silk River Cutthroat Deck wieder aufzubauen. Und jetzt funktioniert das besser dafür.
Du hast also was gelernt. So wie genau. Ich habe das auch schon öfter gehabt. Eben dieses Ritterdeck hat mir sehr viel beigebracht, auch wenn mein Herz schmerzt, wenn ich drüber sprechen muss. Ich bin auch auf der anderen Seite manchmal mega überrascht. Ich habe ein Titania-Deck und dann habe ich das zum ersten Mal an den Tisch gebracht und dann hat es einen Urzer kaputt gestampft.
Ja, das kann auch passieren. Das ist auch ein Lernprozess. Ja. Ich glaube, damit können wir für heute langsam zum Schluss kommen, oder? Was meint ihr?
Genau. Hat noch jemand irgendeine Kartenempfehlung, die wir machen wollten?
Ich habe heute eine dabei, tatsächlich, wenn ich darf, Jochen. Oder hast du eine?
Nein, ich bin super gespannt. Vielleicht überraschst du mich und ich muss mir die dann kaufen.
Ja, ich werde dich nicht überraschen. Ihr wisst beide, dass ich diese Karte super toll finde und der Meinung bin, dass sie absolut underplayed ist. Und wir bleiben damit auch in der Tradition, dass wir irgendwie in diesen ganzen ersten Folgen enorm viel von Boros und von Weiß geredet haben. Und zwar möchte ich allen Leuten, die das hier hören und diese Karte nicht kennen, ans Herz legen, in ihren weißen Decks mal die Karte Oath of Legis zu spielen.
Ich wusste's.
Ja, das hatten wir ja schon, ich habe das schon ein paar Mal angekündigt, dass ich die mal empfehlen möchte im Podcast. Das ist ein super cooles Enchantment, es rampt, es bleibt liegen, weil die anderen Leute denken, es ist auch gut für sie. Und es hilft weißen Spielern, ja, nicht ganz so abzuschmieren im Vergleich zu den grünen und blauen und sonstigen Monsterdecks am Tisch. Im Wesentlichen, jeder, der das jetzt hört, die das jetzt hört, kann sich das selber kurz im Scryfall nachgucken. Im Wesentlichen sagt die Karte, wenn am Anfang vom Upkeep von dem Spieler, der gerade dran ist, irgendein anderer Spieler mehr Länder hat, dann darf man sich aus der Bibliothek ein Standardland ungetappt ins Spiel bringen. Und ja, ich finde das eine super Karte.
Ungetappt ist das Wichtige an der Karte.
Genau, sollte einfach mehr gespielt werden und ich bin ein großer Befürworter davon.
Ich muss nächste Woche mal was anderes als Boros bringen. Da gibt's mal eine schwarze Karte, Jochen.
Ne? Du Heretiker, du Elender.
Gut, und auf die schwarze Karte in der nächsten Woche könnt ihr euch gerne drauf freuen, die ich euch zeigen werde. Aber bis dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen Schluss. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass wir mittlerweile auf Twitter sind unter edh-kompass. Und tschüss sagen hier Frederik Haas, aka Edmir Lotte.
Jochen Redinger, alias Gütiger Gott.
Mit UE.
Und Fritz Espenlaub, alias Ed Fritz unterstrich Espenlaub.
Du Geheimagent.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Servus.
Ciao.